Mittwochabend in der ersten Woche im Ausnahmezustand. Auch in dieser Sendung sieht es anders aus und es gibt nur ein Thema.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und auch so schlimm.
Das öffentliche Leben in Deutschland ist weitestgehend lahmgelegt. Doch wie lange und welche Maßnahmen werden noch kommen? Fragen an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Das Robert-Koch-Institut warnt, die Corona-Pandemie könnte noch 2 Jahre andauern. Was bedeutet das? Und gibt es bald wirksame Medikamente und Impfstoffe? Dazu bei uns der SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach und die Infektiologin Prof. Dr. Susanne Herold. Wie gut ist unser Gesundheitssystem, vor allem die Krankenhäuser, auf die Corona-Krise vorbereitet? Wir fragen den Chefarzt einer Intensivstation in Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Uwe Janssens, und die Vertreterin aller Gesundheitsämter Deutschlands, Dr. Ute Teichert. Produktionsstopp bei VW und Daimler. Kursabsturz an der Börse. Wie gefährdet ist Deutschlands Wirtschaft? Fragen an den Leiter der ARD-Börsenredaktion, Markus Görner.
Und dieser Abend hat eine Premiere gehabt. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich direkt eben in einer Ansprache an alle Zuschauer, an alle Bürger gewendet und hat gesagt, es ist ernst, nehmen Sie es bitte auch ernst. Herr Laschet, wir reden gleich über die politischen Maßnahmen sehr länger, aber gleich am Anfang ganz kurz an Sie die Frage, wie außergewöhnlich ist das, wenn die Kanzlerin diesen Schritt erwägt? Warum macht sie das dann?
Ja, das ist sehr außergewöhnlich, denn diese Bilder kennen wir sonst nur von der Neujahrsansprache. Dass sich die Bundeskanzlerin direkt an die Deutschen wendet, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal geschehen ist. Und sie hat ja auch deutlich gemacht, das ist wahrscheinlich die anspannendste und schwierigste Situation seit 1945. Mhm. Und das macht den Ernst der Lage klar.
Seit heute gelten auch in Nordrhein-Westfalen sehr viel mehr Maßnahmen noch, die zum Teil sehr drastisch sind. Die Bars und Cafés nur bis mittags, also bis 15 Uhr, Spielplätze sind zu. Die Hotels dürfen keine Touristen mehr beherbergen. Angela Merkel, wenn ich sie richtig verstanden habe, hat gesagt, wir gucken immer und korrigieren die Maßnahmen, wenn wir können, aber wir können sie auch verschärfen. Ist das eine Art von Warnung an uns alle gewesen?
Naja, wir wissen, was in den anderen europäischen Ländern derzeit passiert, in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Portugal. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen sich jetzt alle an diese Maßnahmen halten. Und davon hängt es ab, ob wir noch schärfere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich würde mir wünschen, dass es ohne geht. Aber dazu sind auch jetzt alle aufgefordert, das, was jeder Einzelne beitragen kann, beizutragen. Mhm. Und wir merken bei den Regeln, die wir als Land erlassen haben, einige Städte und Regierungsbezirke gehen schon weiter. Wir haben gesagt, Restaurants ab 15 Uhr schließen. Der Regierungsbezirk Münster und wie ich jetzt höre, auch Köln, will sie generell schließen und nur noch Nahrungsmittel zum Mitnehmen ausgeben. Also ich glaube, vor Ort hat man jeweils auf die Situation angepasst, noch mal weitergehendes beschlossen.
Wir werden das ja eben die politischen Maßnahmen noch vertiefen. Wir beide sind auf Abstand. Wir sind alle hier im Studio auf Abstand. Das ist eine dieser Maßnahmen tatsächlich. Wie viel Angst haben Sie eigentlich als jemand, der sehr viele Hände früher geschüttelt hat und viel unterwegs ist, Angst vor einer Infektion?
Habe ich nicht.
In Gott vertrauen.
Ja, aber man kann es ja auch nicht ändern. Dass wir nun mit vielen Menschen zusammenkommen, ist klar. Kann auch nicht sich jetzt 3 Wochen abschließen. Mhm. Aber den Abstand zu halten und Regeln einzuhalten, ist auch für uns wichtig. Mhm.
Wir werden also die wichtigsten Aspekte auch eben der Maßnahmen, die den Alltag betreffen, heute vertiefen. Vor allem wollen wir fragen, was kann noch alles kommen und wie lange dauert das vielleicht alles? Wir werden die wichtigsten Fragen der Wirtschaftspolitik, der Frage der Situation der Unternehmen klären. Und wir wollen natürlich, und das gleich am Anfang, die wichtigsten Fragen, die im Bereich der Gesundheit liegen, klären. Also was wissen wir Neues über das Virus und wie gut sind wir vorbereitet auf die höhere Zahl der Erkrankten, die jetzt in den nächsten Tagen vermutlich dann auf uns zukommen wird. Herr Lauterbach, Politiker und Epidemiologe sind Sie. Wie viele Menschen sind in Deutschland eigentlich wirklich infiziert? Seit heute haben wir die Zahlen vom Robert-Koch-Institut 10.000. Wie viele sind es wirklich?
Also wir müssen davon ausgehen, auf der Grundlage des Verlaufes und also auf der Grundlage von internationalen Beobachtungen, dass wir wahrscheinlich 7 bis 10 Mal so viele Infizierte haben.
7 bis 10 Mal zu viel?
Ich glaube, dass wir also mittlerweile 100.000 also Infizierte also fast schon haben, auf jeden Fall am Wochenende. Wir also wissen auch aus der Kommunikation mit den Laboren, die immer zuerst, sage ich ja mal, die Ergebnisse haben, wie viel testen wir positiv. Das geht dann an die Krankenhäuser, dann an die Patienten, dann an die Landesbehörden, dann ans Robert-Koch-Institut. Also die erste Frühwarnung ist immer in den Laboren. Und da wissen wir, dass wir wahrscheinlich also zum Wochenende also viel höhere Zahlen haben werden. Da werden auch die offiziellen Zahlen wahrscheinlich über 20.000 liegen. Und ich würde dann auch also mit also deutlich höheren, also mit deutlich höheren sechsstelligen Zahlen im nicht offiziellen Bereich rechnen müssen. Ja.
Und woran liegt es, dass man so viele unterschiedliche Zahlen hat? Es gibt die vom Robert-Koch-Institut, es gibt die von der Johns Hopkins-Universität in den USA, die sind immer etwas höher.
Ja, die sprechen Johns Hopkins jetzt von Laboren. Also ist mit also, mehreren also Landesbehörden, auch mit Kliniken in Verbindung. Und die Zahlen von Johns Hopkins sind aktueller als die vom Robert-Koch-Institut. Die sind deshalb interessant, weil die ungefähr gleich vorgehen in allen Ländern. Mhm. Das heißt, die internationalen Vergleiche, die man macht, die sind, was Johns Hopkins angeht, hervorragend, weil die also nutzen die gleiche Methodik für alle Länder. So kann ich sehr gut sehen, wie ist die Altersverteilung in dem einen Land, in dem anderen Land. Mhm. Für uns Wissenschaftler, also ich bin ja Politiker und auch Wissenschaftler, aber also nur mal als Wissenschaftler gesprochen, ist die Johns Hopkins-Zahl die interessantere, mhm. weil da werden auch Fehler gemacht, aber es sind dann die gleichen Fehler in allen Ländern. So kann ich vergleichen.
Für die Vergleichbarkeit. Frau Herold, Sie sind Medizinerin und spezialisiert eben auch auf die Wirkung von Viren auf Lunge. Das heißt also genau die Frau, die man jetzt in dieser Zeit fragen muss. Eine ganz wichtige Frage ist, die Zahl der Infizierten ist das eine, aber wie viele tatsächlich sterben, weil sie das Virus haben? Was wissen wir über die Sterblichkeitsrate inzwischen?
Ja, die Sterblichkeitsraten sind so ein bisschen schwierig zu messen zurzeit. Viele Angaben beziehen sich eben auf die Toten pro positiv Getesteten. Und das ist, wie wir es eben schon gehört haben, relativ schwierig zu evaluieren, weil verschiedene Länder ganz unterschiedlich intensiv testen. Wir wissen zum Beispiel, in Italien ist die Mortalitätsrate relativ hoch.
Die Sterblichkeit, ja?
Ja, genau, die Sterblichkeit relativ hoch. Da wird aber sehr wenig getestet. Das heißt, dann ist der Nenner eben auch niedriger und dann kommt eine höhere Zahl raus. Und in Südkorea ist sie viel niedriger, die Mortalität, die Sterblichkeit, da wird sehr, sehr viel getestet. Also allein das macht schon einen starken Einfluss. Und dann zweitens ist natürlich die Frage, wie gut ist die medizinische Versorgung? Wie viel Intensivkapazitäten gibt es in den einzelnen Ländern? Und das wirkt sich ganz klar auch auf die Sterblichkeitsrate aus.
Wenn ich jetzt mal das, was Herr Lauterbach gerade gesagt hat, also wir haben offizielle Zahlen 10.000 infiziert in Deutschland, inoffiziell sind es vielleicht 70.000 bis 100.000 heute. Tote in Deutschland stand heute 28. Das wird mehr werden, aber das klingt jetzt erstmal nicht dramatisch von der Sterblichkeit.
Ja, das klingt im Moment nicht dramatisch. Wir müssen sehen, dass wir möglicherweise beim Anstieg der verstorbenen Patienten eine gewisse Lagtime haben, also dass das hinterherhängt. Mhm. Denn zunächst einmal wissen wir jetzt aus den klinischen Verläufen, dass die Patienten dann erst so nach einer Woche oder manche sogar erst nach 10 Tagen wirklich schwer krank werden und dann auf die Intensivstation gehen. Mhm. Und dann sind sie da eine ganze Weile auch noch. Und dann kann es sein, dass sie dann dort im Verlauf auch sterben, auch durch Sekundärkomplikationen, die man so bei so einem Krankheitsbild auch kennt, beim akuten Lungenversagen.
Aber kann man sagen, wie viele von denen, die erkranken, tatsächlich der Krankheit erliegen werden? Wenn man den internationalen Schnitt auch sieht, kann man das sagen mittlerweile schon?
Ja, das ist, man kann im Moment da keine Zahl angeben, denn die
Prozentzahl.
Ja, genau. Also die schwanken, wie gesagt, in zum Beispiel Südkorea im Moment bei 0,8 versus Italien. Da sind wir weit über 4 mittlerweile. Also
4%?
Genau. 0,8%. Genau. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen abwarten. Man kann keine konkrete Zahl angeben. Wir gehen im Moment alle davon aus, dass wir deutlich niedriger liegen als Italien. Denn wir sind sehr, sehr gut vorbereitet im Moment, auch was die Intensivkapazitäten anbelangt. Wir haben viel größere Intensivkapazitäten, viel mehr Betten, auch wenn man das auf die Einwohnerzahl hochrechnet. Aber im Moment kann man eigentlich nicht sagen, wie das ganz genau sein wird.
Dann kommen wir eben auf die Intensivstation mit Herrn Dr. Janssens. Sie sind der Leiter der Intensivmedizin im St. Antonius Hospital Eschweiler. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, ist es nicht weit von Heinsberg. Und Heinsberg wiederum ist der Bezirk, der am stärksten im Moment noch von der Epidemie betroffen ist, weil der sehr früh betroffen war. Die Frage tatsächlich, wie schwer die Erkrankten erkranken, ist ja eine, die Sie im Blick haben. Was passiert da? Wie viele Erkrankte haben Sie mittlerweile bei sich?
Wir in unserer Klinik haben wirklich einen ganz klaren Zuwachs in den letzten 2 Wochen gesehen. Das war auch irgendwie zu erwarten. Wir haben das ja verfolgen können auf dem Bildschirm der Johns Hopkins, die wirklich exzellente Daten bieten. Ja. Wir sehen das in der Region ganz stark. Die Uniklinik Aachen, unser übergeordneter Partner, hat jetzt eine ganze Intensivstation wirklich voll liegen mit beatmeten Patienten.
Wie viele sind das?
Das sind im Augenblick meines Wissens 14 bis 15 Patienten allein auf der internistischen Intensivstation. Es ist schon eine Menge, das sind die übergeordneten Zentren und wir haben jetzt in den letzten paar Tagen eindeutigen Zuwachs erlebt und sehen den auch und beobachten das mit Sorge. Also wenn wir davon ausgehen, was wir gerade gehört haben, dass wir einen Zuwachs haben in einer Zuwachsrate, die Verdopplungsrate in 2 Tagen von jetzt 10.000, Samstag 20.000, wenn das so weitergeht, dann werden wir Ende nächster Woche dann schon vielleicht bei 80.000, 90.000 liegen. Und dann wird das systemrelevant werden, denn dann werden wir den Anteil der schwer erkrankten Patienten wird natürlich automatisch zunehmen und dann kann es durchaus sein, dass wir sehr stark unter Druck geraten. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Austausch mit den Kollegen deutschlandweit, denke ich schon, dass wir das im Griff haben und da muss ich nochmal eine Lanze für unser Gesundheitssystem brechen. Wir haben halt im internationalen Vergleich weltmeisterliche Bettenzahlen, was die Intensivmedizin betrifft, 34 auf 100.000, Italien 8,4 auf 100.000. Ich glaube, da besteht ein ganz klarer und eindeutiger Zusammenhang mit den Sterbezahlen. Vielleicht spielen da andere Sachen auch noch eine Rolle. Weltweit im Übrigen, WHO im Moment, Sie haben danach gefragt, 3,7% Sterblichkeit auf alle weltweit registrierten Fälle. Und das ist in den letzten Tagen zum stetigen Zuwachs gekommen. Das liegt sicherlich an den zunehmenden Zahlen Italien und Spanien.
Ich würde gerne wissen, was macht das Virus eigentlich in der Lunge? Also die Menschen, die erkranken an dem Coronavirus, bekommen eine schwere Lungenentzündung. Was genau passiert da eigentlich? Vielleicht Frau Herold erst.
Das Virus befällt zunächst einmal den oberen Atemwegstrakt. Manche Patienten, meistens die Jüngeren, schaffen das dann einfach durch ihre eigene Immunität wieder loszuwerden.
Die husten einfach.
Ja, nee, die werden es nicht so, die werden es nicht physikalisch los, aber das Immunsystem bekämpft es und dann geht es weg. Und dann gibt es aber die Situation, dass das Virus in die tiefen Atemwege gehen kann. Das sehen wir eben häufiger auch bei diesen sogenannten Risikopatienten, von denen wir immer sprechen, manchmal auch bei jüngeren Patienten. Und dann befällt es eben die Lunge und die Zellen in der Lunge und dann wird es kritisch, weil in der Lunge findet der Gasaustausch statt. Also da bekommen wir Sauerstoff ins Blut. Und wenn das nicht mehr gut funktioniert, weil da viel Entzündung ist und auch Lungengewebe zugrunde geht, dann kriegen wir ein Problem und dann müssen wir beatmen.
Und das ist das Einzige eigentlich, was man machen kann, beatmen? Weil Antibiotika helfen ja nicht. Das ist ja eine Virusinfektion und keine die mit Antibiotika zu heilen wäre. Was machen Sie mit dem Patienten?
Die Entwicklung läuft auf Hochtouren, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir in den nächsten 4-5 Monaten zielgerichtete Medikamente haben. Nein, diese Patienten werden wie alle anderen viruserkrankten Patienten behandelt, nämlich erstens symptomatisch und B, wenn es zu einer deutlichen Verschlechterung der Atmung kommt, müssen sie auf eine Intensivstation übernommen werden. Dort wird die Atmung zunächst nicht invasiv unterstützt.
Also von außen?
Genau, von außen mit verschiedenen Methoden. Und wenn das nicht mehr reicht, weil die Sauerstoffaufnahme der Lunge nicht mehr ausreichend ist, dann müssen diese Leute intubiert werden. Und diese Verläufe, das wissen wir aus China und übrigens auch aus Italien, wenn die einmal intubiert werden, das sind in der Regel tatsächlich dann die älteren Patienten mit schon begleitenden Erkrankungen, die tatsächlich keine guten Abwehrkräfte mehr in der Lunge haben, wo der Virus mit seinen Effekten tatsächlich die Lungenstruktur so stark angreift, dass hier zwar nicht irreparable, aber doch so schwerwiegende Schäden auftreten, dass dann schwerwiegendste Verläufe kommen, bis hin zum Lungenversagen, welches dann in dem einen oder anderen Fall auch eine Herz-Lungen-Maschine erforderlich macht. Und das ist dann Spezialzentren vorbehalten, die ja deutschlandweit gut aufgestellt sind, wo wir auch gut vernetzt sind untereinander und wo wir die Leute dann dorthin verlegen. Aachen beispielsweise ist da im Moment sicherlich in unserer Region das Zentrum, was damit am meisten zu tun hat.
Alles, was Sie gemeinsam sagen, heißt, es ist eben kein harmloses Virus. Herr Lauterbach, am Anfang wurde ja mal gesagt, vielleicht wie eine Grippe, das ist zwar sehr ansteckend und ja, es gibt natürlich auch zigtausende Tote bei Grippe. Was ist der Unterschied? Was wissen wir jetzt, was wir
am Anfang nicht wussten? Wenn es überhaupt angemessen ist, hier über Fehler jetzt schon zu sprechen, ich glaube, dass ein Fehler darin gelegen haben könnte, dass wir gesagt haben, das läuft bei jüngeren Menschen oder bei Menschen ohne Risikofaktoren wie eine Erkältung ab oder wie eine leichte Grippe. De facto ist es so, das wissen wir nicht. Und wir haben auch also Daten, die also wichtig sind, die mich persönlich auch ein bisschen beunruhigen, wo wir sehen, bei denjenigen, die jetzt nicht beatmet werden müssen, aber trotzdem eine Lungenentzündung haben. Das sind viele, also ungefähr über den Daumen gepeilt, also 20-35% in der Größenordnung, die nicht beatmet werden müssen, aber eine Lungenentzündung haben. Da sehen wir auch nach 4 Wochen im Computertomogramm, das ist dafür besonders geeignet, sehen wir Veränderungen im Lungengewebe, die besorgniserregend sind und wo wir auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, ob die ganz wieder weggehen. Von daher warne ich davor, weil das ja auch bei den jungen Leuten derzeit nicht wirklich
zieht. Wir nehmen es, wir kriegen es, wir erkranken
die
Jungen, nicht.
Ich bin heute in Köln unterwegs gewesen und gutes Wetter in Ehrenfeld, die Stimmung war bombig und so. Die Leute gehen einfach damit nach Hause, die denken, wenn ich das bekomme, dann ist das für mich wie eine Erkältung. Wahrheit ist die, wir wissen nicht, also ob auch bei den Verläufen, die jetzt nicht so dramatisch sind, wie also der Kollege es eben beschrieben hat, wir wissen nicht, ob das komplett also aushält bei den, sagen wir mal, halb dramatischen Fällen. Daher muss sich jeder schützen, aber auch andere. Ich warne weiter davor, dass aus meiner Sicht haben wir am Anfang das zu sehr verharmlost.
Sie haben ja auch gesagt, die Schulen muss man nicht schließen, das ist alles noch nicht die Maßnahme, die man haben muss. Die Mortalität ist vielleicht bei der Grippe. Also Sie gehören, glaube ich, auch zu denen, die dazugelernt haben.
Das ist definitiv, kann man so sagen, ich bin... Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Ich habe also tatsächlich das schnelle Anfluten der Fälle nicht gesehen. Und diese Studien, von denen ich jetzt gerade berichte, die sind vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Das heißt, wenn man als Wissenschaftler dann, oder genau wie übrigens als Politiker genauso, wenn man dann nicht bereit ist zu sagen, okay, jetzt sind neue Studien da, diese Studien sind vor wenigen Tagen, wenn ich dann nicht umdisponiere, wenn ich dann nicht bereit bin zu sagen, dann muss ich tatsächlich anders aufklären, dann bin ich auch das Geld nicht wert.
Die Ansteckung ist der wirklich wichtige Faktor. Nochmal Frau Herold, wir wissen, dass die große Teil der Übertragung kommt von Infizierten, die aber gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil sie noch keine oder gar keine Symptome haben. Auch junge Leute, das weiß man eben aus Südkorea. Deswegen gibt es jetzt diese Maßnahmen. Wie muss man sich wirklich verhalten? Ganz viele Menschen denken jetzt zum Beispiel, ich fahre in der Bahn, ich halte mich am Haltegriff fest. Habe ich mich damit schon infiziert, wenn ich direkt dann ins Gesicht fasse? Was ist mit dem Geld an der Supermarktkasse? Was ist mit dem Paket, das ich von einem Paketboten bekomme? Wie lange überlebt das Virus auf all diesen Oberflächen und wie groß ist das Risiko, sich da tatsächlich zu infizieren in solchen Alltagshandlungen?
Ja, also die größte Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist tatsächlich, wenn man wirklich angehustet wird oder direkt langen Sprechkontakt hat mit jemand, der infiziert ist. Und dann gibt es diese Situation, die Sie gerade geschildert haben, Haltegriff und so weiter. Es gibt neue Daten, die zeigen, dass man Virus bis zu 3-4 Tage nachweisen kann auf Oberflächen. Was wir da aber nicht wissen, und das dürfen wir nicht verwechseln, ist, ob das wirklich eine Virusmenge ist, die tatsächlich noch infektiös ist, an der man sich wirklich noch infizieren kann, oder ob das so sehr unwahrscheinlich ist, dass man das vernachlässigen kann. Wir wissen das nicht so genau. Deshalb empfehlen wir natürlich das, was wir alle gebetsmühlenartig immer wieder sagen, häufiges Händewaschen, Abstand halten und so weiter. Die Sache mit den Geldscheinen ist noch nicht so richtig klar. Man weiß von der Influenza, obwohl man das nicht, der Virusgrippe, obwohl man das nicht so gut vergleichen kann, dass da durchaus auch mal Viren drauf überleben können. Aber ob das wirklich eine substanzielle Infektionsquelle ist, das kann man im Moment wahrscheinlich eher vernachlässigen. Und das Gleiche gilt eigentlich für diese Pakete, die Sie benannt haben. Aber dennoch, da das eben alles nicht so ganz genau definiert ist, gilt einfach diese Händehygiene so häufig.
Händewaschen
mit Seife, 30 Sekunden.
Und das hilft dann auch. Also ich muss gar nicht desinfizieren, sondern Händewaschen wäre schon im Prinzip.
Ja, genau. Händewaschen hilft, denn die Coronaviren sind behüllte Viren. Sie nehmen sich die Hülle von der Zelle, aus der sie rausgehen. Die ist lipophil, also fettliebend und wird durch Seife zerstört. Das wissen wir. Und es geht ziemlich gut.
Anders als bei meinem Norovirus-Magen-Darm, da ist es schwieriger, habe ich gelernt. Genau. Herr Laschet, Sie sind Katholik. Der Papst hat heute auch sich an die Weltbevölkerung in diesem Fall gewendet und hat gesagt, man soll auf keinen Fall verzichten auf Umarmungen, Küsse die Kinder oder Streicheln der Großeltern. Er hat gesagt, soziale Kontakte sind wichtig. Wie soll ich jetzt mich zwischen der Kanzlerin und dem Papst entscheiden oder Sie?
Das habe ich nicht gehört, aber Sie, am Beispiel Papst sehen Sie, dass es wirklich was Außergewöhnliches ist, dass die Osterliturgie im Vatikan nicht mehr öffentlich ist. Das gab es selbst im Zweiten Weltkrieg nicht. Und das zeigt, dass man zumindest da die Dramatik erkannt hat. Diese Aussage habe ich noch nicht gehört.
Kommt dann morgen in der Übersetzung wahrscheinlich in die Zeitungen. Würden Sie denn Kinder, Ihre Kinder küssen? Also nicht andere, sondern Ihre?
Ich bin im Moment auch selbst bei Menschen, die mir sehr lieb sind, sehr zurückhaltend. Mhm. Obwohl ich schon jemand bin, der auch gerne jemand in den Arm nimmt und küsst zur Begrüßung. Einer hat den tollen Spruch gemacht, wenn einem der andere besonders lieb und wert ist, dann sollte man es gerade lassen.
Okay.
Und deshalb bin ich da auch sehr zurückhaltend.
Trübe Zeiten. Frau Herold, die Symptome. Nochmal, wir wissen, Halsschmerzen, Husten und vor allem Fieber. Gestern kam eine neue Meldung dazu. Zwei Drittel der Patienten berichten vom Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Ist das etwas Neues? Muss ich das ernst nehmen?
Ja, das ist ein Symptom, was offenbar über 3 bis 4 Tage auftreten kann. Das sind Erhebungen, die Kollegen gemacht haben, die wirklich zu den Leuten hingegangen sind, die auch in Quarantäne sind und befragt haben, was habt ihr denn? Und das ist tatsächlich aufgefallen. Das war vorher überhaupt nicht bekannt, auch bei anderen solchen ähnlichen Virusinfektionen nicht. Ja, das ist nichts Schlimmes, das geht weg.
Aber ich könnte ja daran erkennen, dass ich infiziert bin.
Möglicherweise. Das muss wissenschaftlich noch validiert werden, aber eventuell. Aber das ist ein Symptom, was so diffus ist, dass man das, glaube ich, schwer fassen kann.
Ich habe ja 3 Experten hier, Herr Janssen.
Das Schwierige an der ganzen Situation ist, dass wir parallel dazu auch die Influenza-Saison hatten, die zwar jetzt am Abklingen ist, dass Klippe, die Symptome ganz, ganz schwer voneinander differenzieren können. Sodass, wenn wir etwas schwerer erkrankte Patienten in unserer Klinik sehen, wir sehen Gott sei Dank jetzt nur die schwer erkrankten Patienten, dass wir das nicht gut abdifferenzieren können und Augenblick im Moment noch parallel Influenza, also die Influenza, die auch eine gewisse Bedeutung hat, und auch den Corona-Abstrich vornehmen, um das weiter abdifferenzieren zu können. Die Symptome haben Sie ja schon geschildert. Das ist zum Teil wirklich sehr unspezifisch. Sie können an den Symptomen natürlich nicht genau sagen, was da los ist. Und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, aufgrund der jüngsten Daten bei Fragestellungen relativ frühzeitig eine Computertomographie, eine Schnittbilduntersuchung der Lunge durchzuführen, die uns wirklich sehr, sehr genau zeigt und Hinweise gibt, was da in der Lunge los ist. Und wir haben jetzt schon mehrere Patienten auch bei uns, die Kollegen berichten das auch, damit quasi zu einem Covid-19-Patienten gemacht und das auch bestätigt. Und was noch viel interessanter ist, bei negativen Befunden des Abstrichs. Der hilft uns in einigen Fällen nämlich auch nicht weiter, weil der verschwindet offensichtlich, Sie mögen mich noch unterstützen, aus dem Rachen und lässt sich dann nicht mal nachweisen. Und dann vielleicht nur in den tiefen Atemwegen, da muss man dann spezielle Untersuchungen vornehmen.
Das heißt, die Tests, die jetzt so schnell funktionieren, Drive-Ins gibt es mittlerweile, das ist gar nicht so verlässlich.
Würde ich mich nie darauf verlassen.
Doch. Wie bitte?
Da würde ich mich nie darauf verlassen. Also am Anfang ist er nicht positiv. Zum Zweiten, wenn das Material nicht perfekt entnommen wird, dann kann er also falsch negativ sein. Das heißt, derjenige ist infiziert und ich sehe nichts. Und das ist also eine sehr wackelige Geschichte. Damit kann man sich ein Bild machen, wie viele Infizierte gibt es. Aber bei einem Verdachtsfall, da würde ich genau das sagen, was ihr sagt. In den letzten Tagen sind immer mehr Studien gekommen, wo man sieht, dass in der Lunge diese Veränderungen, die da mit den Schnitttomographien, also mit diesen Computertomographien also zu sehen sind, die sind auch relativ spezifisch. Also die sind, kann man relativ genau sagen, das wird es wohl sein, selbst wenn ich nichts nachweisen kann. Und das wird wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen, wäre mein Tipp in den nächsten Wochen.
Ich zeige Ihnen mal die Grafik, die jetzt heute sehr häufig gezeigt worden ist. Ich habe jetzt gelernt, die Infektionszahlen, die wir mal hören, wir können sie uns gemeinsam angucken. Die Infektionszahlen, die absolute Zahl ist nicht das, worauf wir jetzt gucken wollen, sondern die Frage ist die Kurve. Wir sehen jetzt hier Südkorea, wir sehen Italien, wir sehen Deutschland. Wir sehen, bei Südkorea die haben angefangen, die Kurve flacht aber jetzt schon ab und ist da, wo wir jetzt gerade sind, obwohl wir so viel später angefangen haben. Von dem Kurvenverlauf hat man das Gefühl, wir sind wie Italien. Und Italien gilt als das schlechteste Beispiel im Umgang mit dieser Krise. Lässt sich die Kurve in Deutschland, also werden wir das jetzt sehen in den nächsten beiden Wochen, dass die so einen Verlauf nimmt wie Südkorea? Herr Lauterbach, Frau Herold.
Also meine persönliche Einschätzung, und hier sage ich vorweg, also dass ich hier mich freue, wenn ich Unrecht habe. Aber das vorweggestellt, meine persönliche Voraussage ist die, dass wir ohne weitere und auch einschneidendere Maßnahmen das so nicht hinbekommen werden. Weil bei mir ist der Eindruck einfach in der Bevölkerung, Vielleicht mag das sich jetzt durch die Ansprache von Frau Merkel und auch durch eine klare Ansprache der Wissenschaftler ändern, dann hoffe ich darauf. Aber bei mir ist der Eindruck, dass in der Bevölkerung, sage ich mal, der Gong noch nicht gehört wurde, wie stark wir das öffentliche Leben und auch also die sozialen Kontakte einschränken müssen, um so etwas wie in Südkorea auch sehen zu können. Okay. Meine Befürchtung ist ehrlich gesagt, dass wir derzeit noch also irgendwo zwischen dem, was den Südkoreanern gelungen ist und was den Italienern nicht gelungen ist, dass wir irgendwo dazwischen hängen. Das heißt also, dass wir, also ohne dass wir noch mehr machen, dass wir es nicht so gut abflachen können, wie wir müssen. Das ist aber meine Einschätzung. Und ich persönlich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich mich da irre. Aber ich glaube, wir kommen mit dem, was wir bisher empfohlen haben, wenn sich nicht viel ändert in den nächsten Tagen, werden wir nicht hinkommen.
Ich würde gerne Frau Teichert zu uns bitten, weil das eine Frage ist, die tatsächlich in dem Bereich, in dem sie arbeitet, besonders diskutiert wird. Frau Teichert ist so etwas wie die Vertreterin aller Gesundheitsämter in Deutschland. Die Gesundheitsämter wiederum sind so etwas wie das Frühwarnsystem für uns, weil sie eine Schnittstelle sind zwischen Bürgern und Politik, wenn es zum Beispiel um die Impffrage geht, um Seuchenbekämpfung und eben auch um Epidemien. Schön, dass Sie da sind, Frau Teichert. Es freut mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wie sieht die Situation bei Ihnen eigentlich in den Gesundheitsämtern aus? Es gibt 380 in Deutschland, 2500 Amtsärzte etwa. Wie gut sind die ausgelastet in diesen Tagen?
Also, herzlichen Dank. Die Gesundheitsämter sind im Moment sehr, sehr ausgelastet. Das hängt natürlich davon ab, wie sehr die eingestellt sind, wie viele Fälle die haben. Das ist etwas unterschiedlich verteilt im Moment. Aber ich kann aus der Praxis berichten, mich erreichen sehr viele Hilferufe von Kollegen mittlerweile, die sagen, wir schaffen es schon jetzt nicht mehr, die Kontaktpersonenermittlung komplett durchzuführen.
Das ist eigentlich Ihre Aufgabe. Es ruft jemand an und sagt, ich bin's, ich hab's. Oder es ruft jemand an und sagt, ich glaube, ich hab's. Und dann sagen Sie, Sie machen einen Test. Eigentlich würden Sie da hinfahren. Das kriegen Sie doch gar nicht mehr hin, oder?
Naja, es gibt halt verschiedene Aufgaben, die die Gesundheitsämter machen. Das eine ist, abzuklären, wie mit Kontaktpersonen umzugehen ist. Aber selbst dann, wenn die Tests gemacht sind und man weiß, dass jemand infiziert, dann muss man ja gucken, mit wem hat er alles Kontakt gehabt. Und eine Person, wir haben es ja jetzt gerade bei den ersten Personen in Heidsberg gesehen, die kann ja dann leicht auch mehrere hundert Kontaktpersonen haben. So, und damit setzen sie eine große Kette in Gang. Und wir haben nur so sehr wenig Leute, die in dem Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes arbeiten. Sie haben es gerade gesagt. Mhm. Bundesweit sind es 2500 Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten. Und die schaffen es nicht, die große Anzahl an immer mehr Fällen sozusagen abzuarbeiten.
Ist es denn überhaupt noch relevant festzustellen, wie viele Kontakte, weil das Geschehen sozusagen schon so weit außer Kontrolle ist, dass man es gar nicht mehr nachprüfen kann bei so vielen Infizierten?
Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, die wichtigste Frage, die man auch beantworten muss. Noch sind wir in der Phase des Containments. Das heißt, wir sind noch in der Kontaktpersonenverfolgung. Mhm. Das heißt, wir gucken immer noch nach. Aber aufgrund der Kapazitäten, die fehlen, schaffen wir das nicht mehr. Das heißt, es ist ja auch schon in der Diskussion, wann man sozusagen die Phase switcht, ändert und wann man einfach auch dahin geht und sagt, wir ändern das Verfahren, wir werden nicht mehr die Kontaktpersonen verfolgen, sondern wir konzentrieren uns auf die Risikogruppen und versuchen, die aufzuklären und wir versuchen, denen auch sozusagen Schutz zu bieten. Und das sind Übergänge natürlich, das kann man nicht von jetzt auf gleich umstellen, aber von der Auslastung her, die die Gesundheitsämter im Moment haben, ist also wirklich der große Appell nochmal an alle, die an den Entscheidungen mit beteiligt sind, dass man sich überlegt, ob man dieses Verfahren, was man jetzt hat, auch in der Intensität weiterführen kann.
Sie würden lieber switchen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nein, das heißt lieber switchen. Das Problem ist, Sie brauchen ja auch die Daten.
Sie gucken immer Herrn Laschet an,
ja.
Warum?
So, ja,
hat er es zu entscheiden?
Ja, weil die Politik natürlich da eine ganz große Rolle spielt und wir erleben ja im Moment sozusagen, wie die Politik unser Leben nochmal in einer ganz anderen Weise beeinflusst, als wir es bisher eigentlich angenommen hatten. Also normale Menschen haben ja mit Politikern nicht so viel zu tun. Im Moment sehen sie ja jeden Tag rauf und runter alle in den Medien. Und insofern, und die Politik hat ja jetzt auch das Heft des Handelns in die Hand genommen. Wir sind ja nicht mehr in der Infektionskette.
Aus Ihrer Sicht, was wäre denn das, was Sie sich jetzt wünschen würden, damit Sie Ihre Arbeit gut machen können und damit wir alle durch diese Krise besser durchkommen?
Also ich wünsche mir ganz dringend, dass die Gesundheitsämter mehr Personal bekommen. Wir haben in den letzten Jahren einen sehr starken Personalabbau, 30% in den letzten 15 Jahren, die wir abgebaut haben in dem Bereich. Das rächt sich jetzt. Da ist
so schnell
keiner mehr
wird
da.
Das nicht gehen.
Das
vermutlich.
Wird nicht so schnell gehen. Das wird man sicherlich aber mittelfristig machen müssen. Und wir brauchen aber auch jetzt Unterstützung in den Gesundheitsämtern. Es ist ja jetzt schon der Ansatz gemacht worden, aus anderen Bereichen Personal dort reinzubringen. Wir haben von unserem Bundesverband aus jetzt eine Freiwilligenbörse für Medizinstudierende aufgemacht, wo sich also Studierende melden können, die in Gesundheitsämter unterstützen wollen und die wir dann an die Gesundheitsämter weitervermitteln.
Was sagen Sie mit Blick auf diese Kurve? Die Kurve, die geht gerade so hoch. Glauben Sie, wir kriegen das dahin abgeflacht, wo Südkorea jetzt schon ist?
Naja, wenn wir frühzeitig alles machen und wenn wir auch die Gesundheitsämter vernünftig ausstatten, das sind ja die ersten Glieder in der Kette, das haben Sie eben gesagt, dann wäre es vielleicht möglich, dafür zu sorgen, dass das nicht ganz so ansteigt und dass auch in den Kliniken nicht die Probleme auftreten werden, dass wir zu wenig Intensivbetten haben. Wenn wir jetzt sozusagen vorneweg das untere System ordentlich ausstatten, dann gelingt es uns vielleicht, diese Kurve nicht ganz so ansteigen zu lassen.
Ich gebe das erstmal tatsächlich an die Intensivbettenfrage. Sie haben schon gerade vorhin gesagt, Herr Janssens, dass wir in Deutschland besonders gut ausgestattet sind mit Intensivbetten, dass es ein gutes Verhältnis auch zur Bevölkerung gibt. Das kann wie viel auffangen? Also was ich höre, dass auch der Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, trotzdem sollte man eigentlich diese Bettenzahl verdoppeln. Ist das überhaupt realistisch?
Das haben wir von unserer Fachgesellschaft nicht so ganz verstanden, was gestern gesagt worden ist. Verdoppelung, das würde ja bedeuten, dass wir 28.000 auf 56.000 Betten erhöhen. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis.
Aha.
Was wir dringend machen, und da appelliere ich nochmal ganz dringend dran, das ist ja auch umgesetzt worden, da sind wir auch der Politik jetzt mal wirklich mal sehr dankbar, dass hier klar das Heft in die Hand genommen worden ist und gesagt worden ist, liebe Leute, hört auf mit den ausgesuchten elektiven Operationen, die jetzt wirklich mal verschoben werden können. Und mit diesen Maßnahmen können wir relativ rasch sehr viele Betten auf Intensivstationen freimachen, weil Patienten dann nach diesen Operationen, die ausgesucht sind, nicht mehr auf die Intensivstation kommen. Erstens. Zweitens können wir die Operationssäle, die sind dann frei, dort stehen Beatmungsgeräte im Übrigen. Diese Beatmungsräte sind jetzt 10 schon ein Stück bestellt worden. Allein durch das Abschalten der Operationszelle, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, nicht dafür haben wir ausgerechnet, haben wir eigentlich schon auf einen Schlag 10.000 zusätzliche Beatmungsgeräte. Die sind schon da eigentlich. So, das Dritte ist, Nummer drei, das Personal aus diesen Operationszellen, das sind Anästhesie- und Intensivpflegekräfte, die dort arbeiten. Die können uns dann ad hoc, und das machen wir jetzt in Eschweiler so, das machen wir in der Uniklinik so, in allen großen Kliniken werden die jetzt auf die anderen Stationen umgeswitcht, haben eine Erfahrung, müssen auch noch nicht mal groß angelernt werden. Und ich denke mal, diesen ersten Stoß, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, den können wir dadurch gut abfangen. Mhm. Wenn wir in die Verdoppelung, Verdreifachung reinkommen, da müssen wir uns noch mal widersprechen. Und das erleben wir jetzt die letzten Wochen. Wir können nicht in der Glaskugel lesen. Wir arbeiten uns Tag für Tag nach. Ich glaube, die nächsten anderthalb Wochen werden wir damit stemmen können. Mhm. Wenn wir in die Abflachung kommen, wenn wir das, was die Maßnahmen jetzt versprechen, nämlich die Abflachung, das gelingt. Und deshalb nochmal wirklich auch mein Appell, was Sie ja auch, Herr Ministerpräsident, gesagt haben. Leute, bitte verzichtet auf diese sozialen Kontakte. Ich bin der festen Überzeugung, auch wenn es im Augenblick traurig ist, damit können wir tatsächlich eine Kette unterbrechen. Was anders haben wir nicht? Wir haben ja keine Medikamente, wir haben keine Impfstoffe. Die kommen im nächsten Jahr.
Sie haben gesagt, also Beatmungsgeräte haben wir noch, Intensivbetten haben wir noch. Was ist denn mit der Ausrüstung des Pflegepersonals? Da habe ich auch, der Gesundheitsminister, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann, hat gesagt, er hätte 1 Million Schutzmasken alleine.
Wir haben das ja schon mal.
Angekommen? Haben Sie da noch einen Bedarf?
Wir haben einen enormen Bedarf und ich will hoffen, dass wir in den nächsten anderthalb bis zwei Wochen tatsächlich diese Menge an Schutzausrüstung bekommen. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Wir haben heute Abend nochmal mit verschiedenen Unikliniken, meinen Kollegen, darüber gesprochen und nochmals möchten wir darauf hinweisen, dass im Moment in unserem Krankenhaus eine Zeitdauer von 10 bis 14 Tagen abgedeckt ist. Wir arbeiten quasi von der Hand in den Mund. Wir kriegen tatsächlich nicht genau heraus, woher wir diese Schutzmasken bekommen. Und eins muss man ganz klar nochmal sagen. Wenn wir diese Schutzmaske nicht haben, werden wir nicht in der Lage sein, die schwerkranken Patienten zu versorgen. Denn es kann nicht erwartet werden vom Pflegepersonal, Schwestern und Pflegern, dass sie dann an das Bett eines infizierten Patienten treten. Das wäre so ungefähr so, als wenn ein Feuerwehrmann in ein brennendes Haus reingeht ohne Atemschutzgerät. Mhm. Das können wir von dem Personal nicht erwarten. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, Herr Ministerpräsident, dass wir von Ihnen und Ihren anderen Kollegen in Kürze tatsächlich eine positive Botschaft bekommen und aus unserem eigenen Beschaffungswusel, den wir momentan haben, weil wir sind jedes Krankenhaus im Moment, sind die Beschaffungen dann mit nur noch beschäftigt, den ganzen Tag zu telefonieren, wo kriege ich noch eine Maske? Wir haben heute aus einem von einem Eschweiler Bürger 70 FFP2-Masken bekommen.
FFP2 ist
gespendet.
Toll.
Ja. Das sind diese Spezialmasken, die eingesetzt werden in der Betreuung.
Nicht das normale Zeug.
Nicht die normale Mund-Nasen-Schutz, ja. Der chirurgische. Das sind die Spezialmasken, die die Viren davon abhalten, ja, sollen, dadurch zu wandern und dann den Versorgenden, den Pfleger zu infizieren.
Das gebe ich aber direkt weiter tatsächlich. Wie weit ist die Politik in dem Erfüllen eines Versprechens, das gegeben worden ist? Wo kommen die ganzen Sachen her? Haben Sie das Gerät?
Was hier nicht, aber die Aussicht ist da, dass es wirklich in den nächsten Tagen da ist. Der Bund hat es konzentriert und stellt dann auch den Ländern Teile zur Verfügung. Wir sind selbst auch aktiv. Es gibt auch Hersteller im Land. Und mein Eindruck ist, dass die letzten Tage bei den Beatmungsgeräten immer mehr auch anbieten. Also das, Deutschland hat schon das Potenzial, das auch herzustellen.
Beatmungsgeräte,
aber wir sind da dran. Ja? Also es ist noch nicht da. Es ist aber auch noch nicht der Engpass da. Wir haben aus, ja, Eschweiler gerade gehört, dass es 2 Wochen noch Reserve gibt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe.
Ja, aber ich darf Ihnen sagen, wenn wir jetzt die Zahlen wieder oben explodieren, ja, haben wir eine Verdopplung an Patienten, ja, ja, dann haben wir nicht 2 Wochen, 1 Woche. Ich kann auch sagen, dass ich große Unikliniken in Ihrem Land mir vermeldet haben, dass sie nur noch Material bis Mittwoch haben. Also wir sind da schon so ein bisschen under pressure, würde ich mal sagen. Mhm. Ich weiß auch, Herr Ministerpräsident, dass Sie nicht ad hoc das jetzt von der Decke runterholen können. Das ist uns auch klar. Und das ist auch wirklich kein Vorwurf. Es ist nur, dass wir sensibilisiert sind. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir alles dran setzen im Moment in den Kliniken, ressourcenschonend vorzugehen. Wir haben wirklich verschiedene Maßnahmen ergriffen. Ich habe heute noch mit den Kollegen zusammen in der DIVI, das ist diese Fachgesellschaft, zusammengesessen, an Papier gearbeitet, dass wir jetzt in Kürze morgen, übermorgen online stellen werden, wo wir allen Kollegen nochmal sagen, ihr könnt Ressourcen sparen, mit diesen sehr wertvollen Masken arbeiten. Das ist auch eine große Hilfe, die Zeitdauer zu verlängern.
Frau Teichert hatte zu dem Punkt, glaube ich, was zu sagen.
Genau, ich wollte noch mal den dringenden Appell loswerden, dass auch in den Gesundheitsämtern die Schutzausrüstung knapp wird und zum Teil auch schon fehlt. Also auch da noch mal die Bitte, auch dann den öffentlichen Gesundheitsdienst entsprechend mit zu berücksichtigen.
Ich mache ganz schnell hier einen Punkt, nur für den Moment, und wir reden gleich über die Maßnahmen, aber das würde ich Sie gerne auch noch mal als letzte Frage, Frau Teichert, fragen, weil Sie haben ja Hotlines. Das heißt, bei Ihnen rufen Bürger an, die eigentlich ganz andere Fragen auch noch haben als medizinische. Haben Sie das Gefühl, das, was jetzt so von der Politik auch gesagt wird, also hier ist die Maßnahme, das ist die Maßnahme, haben Sie das Gefühl, die Bürger fühlen sich gut informiert?
Also es kommen sehr, sehr viele Fragen aus vielen Bereichen. Und kann nicht beurteilen, ob die Bürger sich gut informiert fühlen, aber ich kriege die Rückmeldung, dass viele Sachen nicht ankommen oder hinterfragt werden oder aber auch, dass viele tatsächlich die Leute beschimpfen, die an der Hotline sitzen. Und auch da würde ich gerne nochmal loswerden, dass das sicherlich kein guter Umgang miteinander ist. Die Leute an der Hotline geben sich viel Mühe, die werden alle ausgestattet und aufgestockt personell, und dass die Bürger anrufen und ihren Unmut da abladen, ist natürlich verständlich, weil sie nicht wissen, wohin damit, aber das ist für diejenigen, die dort arbeiten, sehr schwierig.
Und Sie können ja auch nur die Informationen weitergeben, die da sind. Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Häppchen, also es kommt heute etwas und dann kommt morgen etwas und es ist eigentlich von einem Tag auf den anderen neu, wird das akzeptiert?
Ich glaube, dass das für alle Menschen im Moment sehr schwierig ist, nachzuvollziehen, weil es ist nicht nur täglich häppchenweise, sondern teilweise stündlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, aber man muss ja quasi aktuell immer den Fernseher laufen haben und in alle Medien reingucken, weil man nicht mehr wissen kann, was, ob das, was man gerade sagt, in 2 Stunden noch gilt oder nicht.
Vielen Dank, Frau Teichert, dass Sie die Gesundheitsämter hier reingebracht haben. Ich mache einen kleinen Schritt zu Herrn Ministerpräsidenten Laschet, weil wir über die Maßnahmen reden müssen, tatsächlich auch über die Frage, was kommt wann an Informationen und was passiert morgen? Das ist ja das, was die Menschen tatsächlich umtreibt. Zum Beispiel, also vor einer Woche die Schulen, auch Sie gehörten zu denen, die vor einer Woche noch gesagt haben, eigentlich wäre das nicht erforderlich. Und Sie haben auf die Risiken hingewiesen und gesagt, die Schulen können wir eigentlich nicht schließen, dann kriegen wir Engpässe bei denen, die eben im Krankenhaus arbeiten müssen. Jetzt ist alles anders. Also wie vorausschauend kann man agieren im Moment?
Also das Beruhigende bei der Diskussion war gerade noch mal, dass die Mediziner selbst ja gesagt haben, wir haben unsere Einschätzungen auch innerhalb von Tagen mit neuen Studien verändern müssen.
Das finden Sie beruhigend?
Nein, das finde ich beruhigend insofern, dass es eine neue Lage ist. Ja. Und dass, wenn Politik da gilt jetzt der Primat der Wissenschaft. Mhm. Und wenn niemand vorschlägt, Schulen zu schließen oder sogar abrät, die Politik es nicht einfach machen.
Es gab einen, der schon am Anfang März gesagt hat, Sie wissen, der berühmte Virologe, der gesagt hat, Corona-Ferien jetzt.
Ja, aber das Robert-Koch-Institut ist ein relevantes Institut für uns. Andere Virologen sind relevant. Also man muss ja mit vielen sprechen, um zu Entscheidungen zu kommen. Mhm. Und jetzt kann ich Ihnen mal beschreiben, wie in einer Woche sich das veränderte. Mhm. Wir standen am Dienstag, nachdem Jens Spahn gesagt hat, alle Veranstaltungen über 10.000 absagen.
Ja.
Vor der Entscheidung, was ist mit den Bundesligaspielen?
1.000 waren es, glaube ich, erstmal. 1.000, weil der CDU-Parteitag hatte 1.000.
Genau. Richtig, 1.000. So, das heißt, alle Bundesligaspiele ohne Zuschauer. Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht so in der Öffentlichkeit bewusst war. Wir haben dann gesagt, wir machen das. Das war für Nordrhein-Westfalen besonders schwierig. 7 Bundesliga-Vereine, 2 Derbys, Schalke Dortmund zum Beispiel, Köln Gladbach. Mhm. Und wir haben dann mit Bayern und Schleswig-Holstein zusammen gesagt, wir machen das. Mhm. Dann merkt man bei den Leuten, ja, die sagen dann sogar Veranstaltungen mit 800 oder 700 oder 600 ab, von sich aus schon, weil das Signal angekommen ist. Mhm. Dann sitzen wir am Donnerstag bei der Kanzlerin und da ist dann erörtert worden diese Schulfrage. Mhm. Und ich habe nur gesagt, wenn man eine Entscheidung fällt, muss man auch die Konsequenz im Blick haben. Und wenn man einfach die Schule schließt und die Kinder gehen zu den Großeltern, ist die Lage schlimmer als vorher. Deshalb musste gesichert werden, wir haben ein gutes Kinderbetreuungsangebot. Wir brauchen dann wieder Regeln, wer darf das denn in Anspruch nehmen. Dann muss man die Berufsgruppen definieren, die davon betroffen sind. Mhm. Und dann muss man aber auch sicherstellen, dass nicht doch so eine großelterliche Betreuung stattfindet.
Findet natürlich statt, weil viele können sich gar nicht anders helfen.
So ist es. Deshalb, dann kam die Entscheidung, Donnerstag das Kanzleramt, freitags in allen Ländern Schulschließung und Kitaschließung und Semesterbeginnsverschiebung an den Hochschulen. Das sind ja 3 wichtige Bereiche. Montags hat das gewirkt und man hat erstaunlicherweise gesehen, es hat überall funktioniert. Die Eltern haben das akzeptiert und wir haben in keiner Stadt wirklich eine echte Betreuungsnotlage erlebt.
Ist ja auch erst 3 Tage alt in Nordrhein-Westfalen, 2 Tage in Berlin und eben unterschiedlich gehandhabt worden. Das nächste große Thema für die Menschen ist die Ausgangssperre. Viele haben gedacht, wenn die Kanzlerin heute vor die Kameras tritt, wird sie das vielleicht verkünden. Hat sie aber nicht. Und trotzdem gibt es eine große Unsicherheit. Das kann ja eigentlich, weil die Nachbarn haben das alle. Also man kann sich das anschauen. Es ist Tschechien, es ist Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Belgien. Und mittlerweile auch eine kleine 6.900 Einwohnerstadt in Bayern, die es verhängt hat. Also ist es nur eine Frage der Zeit oder gibt es auch noch einen Weg drumherum?
Das weiß ich nicht, aber die Zahlen werden in den nächsten Tagen noch ansteigen.
Die Infizierten.
Denn die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, wirken ja erst in einer Woche oder in 2 Wochen, wenn ich die Mediziner richtig verstehe.
Ja.
Also darf man jetzt nicht jeden Tag etwas Neues machen.
Aber warum machen Sie nicht gleich Ausgangssperren, wenn die infektiologische Auswirkung so drastisch ist, dann könnte man doch sagen, dann ist es doch jetzt sicherer, es gleich für alle zu beschließen, statt dass die europäischen Nachbarn es schon mal machen und alle sich fragen, was ist jetzt mit mir? Ist die Unsicherheit nicht schwieriger?
Sie machen es differenziert. Die Niederlande zum Beispiel haben eine ganz andere Theorie. Die haben die Theorie,
noch dazu, aber die Österreicher zum Beispiel.
Naja, gut, ob das alles so wirksam ist, das wollen wir mal abwarten. Also ich meine, was machen wir da? Wir haben jetzt bestimmt schon 4, 5, 6 Grundrechte außer Kraft gesetzt. Mhm, die
stimmt.
Bewegungsfreiheit, die Gewerbefreiheit, die Religionsfreiheit, mal eben. Und ich bin nicht sicher, ob es klug ist, allen Menschen jetzt quasi zu verbieten, ihre Wohnung zu verlassen, ob wir an dem Punkt schon sind. Ich will nicht ausschließen, dass wir an den Punkt kommen. Aber die Auswirkung für das persönliche Leben von Millionen Menschen ist eine gravierende. Mhm. Und in der Abwägung mit der Bundeskanzlerin, mit den anderen Ländern, sagen wir Stand heute, wir wollen erstmal die Wirksamkeit der jetzigen Maßnahmen feststellen.
Darf ich ganz kurz nur fragen, medizinisch gesehen, also es gibt Frank-Ulrich Montgomery, der Chef des Weltärztebundes, der sagt, Ausgangssperren bringen gar nichts. In Italien sind die Infektionszahlen trotzdem gestiegen. Ist das aus medizinischer Sicht leicht mit Ja oder Nein zu beantworten, ob es das was bringt oder nicht?
Also auf jeden Fall würde ich das so nicht stehen lassen. Also aus Italien ist eine Sondersituation, da kann man das nicht von ableiten. wahrscheinlich würden Ausgangssperren zusätzlich etwas bringen,
sagt
wenn
das auch
also
Frau
die Bevölkerung
Herold, die
nicht sich ja. verändert. Daher würde ich in der Tendenz, also Montgomery hier widersprechen.
Frau Herold?
Ja, es ist nicht so richtig klar. Es gibt eigentlich keine guten Daten dazu. Das heißt, man muss in der Tat jetzt wirklich mal von Tag zu Tag gucken und in engem Austausch bleiben zwischen Politik und Wissenschaft, so wie Sie das eigentlich auch schon gesagt haben, und dann entscheiden. Denn es ist eine gravierende Entscheidung und sie hat auch Sekundäreffekte. Ich glaube, man muss jetzt wirklich sehen, wie die nächsten Tage verlaufen, ob denn in unserer Periode der Inkubationszeit, diese 14 Tage, die Sie genannt haben, tatsächlich irgendwie auch sich was tut. Und dann muss man das in enger Absprache und dann einfach so in kurzen Abständen.
Das heißt, die Botschaft ist, Herr Laschet, wir können nicht erwarten, dass es mal eine Entscheidung gibt, die auch abgestimmt ist und die dann nachhaltig ist, sondern wir werden Stückwerk erleben, so wie wir es im europäischen Bereich erleben. Die Polen schließen die Grenzen, es gibt 60 Kilometer Stau. Wir haben lange Zeit Flieger aus China reingelassen, aber wer aus Österreich kam, sollte 2 Wochen zu Hause bleiben. Wir können kein abgestimmtes
Verhalten erwarten. Das ist ein gutes Beispiel,
Verhalten
weil ich
erwarten.
Finde, man muss all diese Argumente der Wissenschaft hören. Dann muss man als Politiker das abwägen, was macht man jetzt als Entscheidung. Und dann muss man es aber auch den Menschen erklären. Das ist die Kette, die stattfinden muss. Mhm. Bei der Grenzschließung, die Lage an der bayerisch-österreichischen Grenze mag so sein, wie sie beschrieben wird. Nur die Botschaft ist ja, jeder Deutsche darf natürlich weiter zurückkommen. Der Deutsche, der aus Ischgl kommt, aus den Skiorten kommt, ist aber gerade das Problem. Also die Grenzschließung kann man mal als Maßnahme machen, um Hamsterkäufe zu verhindern. Aber um den Virus zu bekämpfen, ist eher die Rückkehrer der Urlauber, die im Moment ja auch in den Kreisen genau als das Problem beschrieben werden, die Maßnahme, wo eine Grenzschließung nicht hilft. Und an der polnischen Grenze haben die Polen alles dicht gemacht. Jetzt haben sie 60 Kilometer Staus, die Medikamente kommen nicht mehr durch, die Lebensmittel vergammeln in den LKWs. Also auch eine Grenzschließung hat negative Auswirkungen.
Aber die deprimierende Botschaft ist doch, dass diese EU nicht in der Lage ist, gemeinsam zu handeln.
Das ist das, was ich auch bedauere. Das ist eigentlich eine europäische Krise. Und ich hätte mir gewünscht, man hätte europäische Antworten gefunden. Und da ist die Grenzschließung nicht immer die allererste Idee, auf die man kommen muss, sondern wir haben das mit Belgien und den Niederlanden für uns verabredet. Da ist die Grenze ja noch offen, dass wir uns austauschen, dass die Gesundheitsexperten zusammenwirken, dass wir auch wissen, wie arbeiten die Kollegen auf der anderen Seite der Grenze. Das ist, glaube ich, auch wirkungsvoll und das hätten wir eigentlich für ganz Europa haben müssen.
Es ist aber auch in Deutschland ja nicht einheitlich. Sie schließen die Spielplätze, die Berliner lassen sie offen. Was für ein Signal gibt das denn, dass dann doch am Ende jeder das macht, was er gerade im Moment für richtig opportun oder schick hält?
Wir haben ein paar solche Ausnahmen. In der Regel haben wir in fast allen 16 Ländern jetzt ähnliche Regeln. Die Spielplatzfrage war auch eine lange diskutierte. Mhm. Die diskutiert man in der ländlichen Region anders als in einer total verdichteten Region, wie beispielsweise im Ruhrgebiet, wo man fragt, können die Kinder überhaupt noch an die Luft? Oder müssen die jetzt dauerhaft in der Wohnung quasi bleiben? Wir haben uns dann entschieden, da diese Differenzierung nicht hinhaut, man muss klipp und klar sagen, wir schließen die Spielplätze, weil sich auch keiner dran gehalten hat. Also manchmal braucht es auch klare Ansagen und das ist das, was man dann Tag für Tag abwägt.
In Nordrhein-Westfalen offensichtlich. Was den Menschen schwer zu schaffen macht, ist, dass sie nicht wissen, wie lange. Man sagt bei den Schulen bis nach den Osterferien, das wäre dann der 19. April für die meisten Bundesländer. Herr Altmaier hat heute in einem Nebensatz gesagt, 4 bis 8 Wochen unsere Maßnahmen. Wissen Sie, wie lange das alles so noch sein wird?
Alles ist jetzt benannt bis 19. April, 20. April, Ende der Osterferien. Und wir haben besprochen, dass man sich dann die Zahlen anschaut.
Welche genau eigentlich?
Ja, wie ist die Entwicklung der Infektionen und wie sind die Notfälle? Denn das Ziel der ganzen Maßnahme, darum machen wir das alles, ist, das Tempo herauszunehmen, um sicherzustellen, dass zu jeder Zeit Intensivplätze da sind.
Jetzt verstehe
wir wissen,
ich,
dass es werden noch viele Menschen krank werden, aber es dürfe nicht so viele krank werden, dass wir plötzlich nicht mehr genug Intensivplätze haben. Und deshalb ist das Verlangsamen der Kurve das Hauptziel.
Und
wenn man da einen Knick feststellt, dann, finde ich, muss man auch wieder nachdenken, wie kommen wir wieder ins normale Leben zurück.
Das heißt, wenn die Intensivbetten alle voll sind, dann wird es dabei bleiben, dass auch nach dem 19. April Maßnahmen verlängert werden und möglicherweise auch verschärft werden.
Alles muss das ist ein Maßstab, am 19. An dem April überprüft werden, unter allen Daten, Zahlen, die man zu diesem Zeitpunkt hat.
Und ein bisschen vorher. Gibt es eigentlich einen Plan, wie man wieder zurückkommt zum Altersleben? Das eine ist ja auszusteigen, aber wie steigt man wieder ein? Gibt es dann Stichtage? Gibt es dann nacheinander Öffnung von Bereichen? Was denken
Frage,
Sie darüber?
Über die ich im Moment viel nachdenke, also, weil alle jetzt nur darüber diskutieren, was man noch alles verbieten soll. Mhm. Das wird man auch anschauen müssen. Aber man muss auch daran denken, wie kommt man denn wieder zurück? Wann werden denn die ersten Schulen wieder geöffnet? Und wir werden ja nachher noch über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen reden.
Ja, jetzt
wenn jetzt die großen Werke, VW, BMW, Ford hier in Köln, die gesamte Produktion einstellen, da können wir Kurzarbeitergeld zahlen, aber irgendwann gibt es eine Massenarbeitslosigkeit oder Bedrohung für die Volkswirtschaft weltweit. Und hier zu sehen, wann ist der Zeitpunkt, wieder zurückzukommen, da finde ich, müssen wir auch heute schon drüber nachdenken.
Was ist denn dieses Irgendwann? Wann wird es denn bedrohlich? Also Österreich hat heute gemeldet, innerhalb von einer Woche 48.000, 49.000 neue Arbeitslose. Die haben natürlich andere Regelungen in der Gastronomie.
Ja, klar.
Aber wann ist der Punkt,
wo... Ja, jetzt ist es bedrohlich. Es ist extrem bedrohlich. Ich habe morgen die Wirtschaft aus Nordrhein-Westfalen da. Wir werden einen riesigen Rettungsschirm spannen müssen von Bund und Ländern, größer als bei der Weltfinanzkrise. Denn die Weltfinanzkrise war eine Frage, die Banken gefährdete. Jetzt ist aber jede große Fabrik, jeder Industriebetrieb, jeder Einzelhändler, jeder freischaffende Künstler, jeder Messebauer, es sind Millionen Menschen im Moment davon betroffen. Und deshalb ist das eine sehr ernste Lage für die Volkswirtschaft weltweit.
Klammer auf, Klammer zu. Alle anderen Probleme sind im Moment plötzlich weg. Die Flüchtlingskinder kommen nicht nach Deutschland. Soziale Fragen, die Tafeln sind geschlossen. Es gibt ja auch andere Themen noch. Das ist im Moment alles gar nicht mehr behandelt.
Ja, das ist zum Beispiel eine brisante Frage, dass die Tafeln zum Teil schließen. Manche denken jetzt schon darüber nach, dass man die man als Stammkunden kannte, dass man die dann doch zu Hause beliefert. Denn die Menschen sind ja nicht aus Lust und Laune dahin gegangen. Die sind ja aus einer Notlage zur Tafel gegangen. Und die Notlage ist ja nicht weg, weil jetzt der Coronavirus da ist.
Im Gegenteil.
Also da höre ich auch von vielen Tafeln, dass sie darüber nachdenken, wie können sie eigentlich ohne den Publikumsverkehr doch ihre Arbeit fortsetzen. Und das, wenn Sie das einfach so aus dem Alltag des Ministerpräsidenten hören, die Gesundheitspolitiker kümmern sich um die Gesundheit. Aber sie haben ja alles gleichzeitig. Sie haben die Kitas, die Schulen, wir haben jetzt die Wirtschaft morgen. Sie müssen unzählige kleine Entscheidungen fällen, die direkt eine Riesenauswirkung haben. Und das zusammenzuhalten, ist, glaube ich, im Moment sehr wichtig.
Es gibt ein paar, es sind noch nicht so viele, aber es gibt ein paar, die sagen, das, was man gerade jetzt versucht, medizinisch zu bekämpfen, schafft auf der anderen Seite Probleme, die wir nachher nicht mehr einholen können,
ja,
wirtschaftlicher Art, und schlagen eine andere Strategie vor. Ich möchte Ihnen gerne einen zitieren. Das ist Professor Thomas Strauper, Wirtschaftswissenschaftler, ehemals Direktor Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Also keiner, der einfach nur dahin redet, der hatte vorgestern folgendes Argument.
Wenn sich junge und aktive Menschen gezielt anstecken würden, könnte man die wahren Risikogruppen viel besser schützen. Eine Strategie der kontrollierten Infizierung schickt nicht jüngere und aktivere Personen in Quarantäne. Stattdessen strebt sie direkt danach, die Hochrisikogruppen zu isolieren. Wer eine bestimmte Altersgrenze überschritten hat oder im Erkrankungsfall besonders an Leib und Leben gefährdet ist, darf Wohnung, Haus, Pflege oder Altenheim nicht mehr ungeschützt verlassen.
Das ist erstmal ein wirtschaftliches Argument. Deswegen ist jetzt Markus Gürne auch bei uns, ARD-Börsenexperte, kann das vielleicht einschätzen. Ist das typisch, dass das aus der Wirtschaft kommt? Also ein bisschen zynisch. Es könnten ein paar Ältere sterben, aber die Weltwirtschaft und die Wirtschaft in Deutschland ist dann besser dran und allen geht es besser.
Das halte ich schon sehr für zynisch, weil wir haben es jetzt ja gerade gehört, es gibt sehr, sehr viele Probleme. Am Ende ist das eine riesige Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Da sind alle Bereiche mit drin, da gehört die Wirtschaft mit dazu. Und ich glaube, rein jetzt nur über Zahlen zu reden, auch wenn Zahlen im Wirtschaftsleben natürlich essentiell sind, ist am Ende nicht ausreichend.
Herr Laschet, Großbritannien hat über diesen Weg nachgedacht. Die Niederlande, der Ministerpräsident Mark Rutte, ist einen mittleren Weg gegangen, Sie haben es ja vorher gerade gesagt, aber hat auch eben dieses Argument mitgenommen und hat gesagt, es ist doch eigentlich leichter, wenn man die Herdenimmunität fördert. Es baut einen Schutzwall um die Älteren, um die es gerade geht. Und am Ende ist der Schaden, den wir anrichten, nicht so groß. Wurde das in Deutschland politisch diskutiert, diese Alternative, oder war es alternativlos?
Nicht intensiv, aber ich finde, wir gehen einen anderen Weg jetzt. Und wenn man einen Weg geht, muss man ihn dann auch konsequent gehen. Man kann nicht alle paar Tage den Kurs ändern bei einer solchen Maßnahme. Aber dass man diese Argumente hören muss in der Abwägung, dass mir selbst Hausärzte schildern, renommierte Internisten, die sagen, ihr riskiert da mit dieser Maßnahme etwas, was man auch anders beantworten könnte, finde ich bemerkenswert. Und Montgomery, der ja eben zitiert wurde, ist so einer. Der war lange Präsident des Deutschen Ärztekammer.
Ärztekammer
in Deutschland, galt da als großer Experte, ist es im Weltverband. Und der trägt sowas Ähnliches vor. Wir haben jetzt entschieden, wir gehen diesen Weg und wollen die Kurve abflachen. Aber dass man als verantwortlich Entscheidender auch wissen muss, richten wir hier einen Schaden an, von dem sich ja die Welt in den nächsten 10 Jahren nicht erholen wird, wo wir Armut, Arbeitslosigkeit und neue Probleme haben, finde ich, muss man mindestens mitbedenken.
Wir vertiefen das gleich, aber ich würde es gerne medizinisch auch nochmal beantwortet bekommen. Also Frau Herold, einfach von der Betrachtung und vielleicht auch Herr Janssens, wie gleich können Sie es uns sagen, diese Herdenimmunität, also infiziert euch bitte alle schnell, dann gibt es einen Durchseuchungsgrad, 60-70% braucht man, höre ich immer, bis man dann sozusagen eine Immunität hat. Ist das ein Argument, das zählt, oder ist das völlig abwegig?
Also die Idee wäre quasi, die jungen Gesunden in Anführungszeichen rauszuschicken, sich infizieren zu lassen und dann diese Herdenimmunität sukzessive aufzubauen. Das ist aber komplett unrealistisch, das wird nicht funktionieren, denn Sie haben auch in dieser Altersgruppe Menschen, die besonders empfindlich sind, die vorerkrankt sind, auch junge, die Krebserkrankungen haben und so weiter. Auch unter den Kindern, da gibt es ja auch chronisch Kranke. Also das ist überhaupt gar nicht klar, wie man sowas steuern wollte. Das ist also eigentlich
kein Konzept. Also ist das Risiko zu groß, würden Sie sagen, Herr Janssens?
Ja. Ich halte das für eine spannende Idee, aber ich halte es wirklich für absolut gefährlich. Wir wissen über diesen Coronavirus, den neuen, viel zu wenig. Wir wissen wirklich zu wenig, was das bedeuten würde, wenn wir sagen, okay, wenn ich jetzt doch sehe, dass wir in einem bestimmten Prozentsatz tatsächlich dann 5% Intensivpatienten haben, lass man doch mal einfach mal so durch solchen stattfinden. Das würden wir nicht gehoben bekommen. Also wenn sich das so tatsächlich in der großen Population so umsetzen lassen sollte.
60-70% Durchseuchung heißt ja, in Deutschland sind das etwa 50 Millionen Menschen, ja, die da infiziert sein müssten.
Also ich persönlich würde im Moment, ich bin nun nicht der Experte, aber ich hätte da größte Bauchschmerzen, weil mir zu wenig Daten vorliegen, die es mir erlauben, das in seiner Konsequenz abzuschätzen.
Ist denn wenigstens, Herr Lauterbach, die Annahme richtig, dass wenn man einmal das Virus hatte, dass man dann immun ist und dass man dann auch eben nicht mehr es bekommen kann und damit auch niemand mehr anstecken?
Selbst das wissen wir nicht genau. Da gibt es also Experimente mit Rhesusaffen, die das nahelegen. Wahrscheinlich ist es so. Aber wenn man den Vorschlag von Straubhauer oder Montgomery machen würde, dann müssten wir Millionen Leute in der Intensivmedizin beatmen. Millionen Leute. Das ist absolut abwegig. Also es wäre ein solch riskantes Experiment. Also ehrlich gesagt, das ist nicht durchdacht. Das würde Medizin nicht einfach einem Ritt über den Bodensee gleichen. Und dann würde man immer noch nicht wissen, was mit denjenigen passiert, die nicht beatmet wurden, die nur die Pneumonie gehabt haben. Also ich halte es auch für Medizin nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen.
Wir haben uns auch ja fürs Gegenteil jetzt entschieden. Und wenn man die Ausgehsperre nicht will, dann muss man einfach das, was jetzt beschlossen ist, konsequent umsetzen. Was die Kanzlerin heute gesagt hat, liegt in der Hand jedes Einzelnen. Wenn jeder sich jetzt einfach so zurücknimmt und so verhält, schaffen wir vielleicht das Absenken der Kurve ohne weitere gravierende Maßnahmen.
4 Wochen lang?
Ja, erstmal 2, 3 wird schon signalisieren, es wirkt.
Was passiert in dieser Zeit wirtschaftlich, Herr Görne? Sie haben einen Überblick. Sie sind seit etwa 20 Jahren an der Börse. Der DAX hat jetzt 40% seines Ausgangswertes eingebüßt. Ist das schon der Boden? Glauben Sie, das geht noch tiefer? Börsianer preisen ja immer Sachen ein. Das heißt, die erwarten etwas. Sind wir am Boden der Erwartung?
Ich glaube nicht, dass wir am Boden der Erwartungen sind. Also es gibt viele Ökonomen, es gibt viele Händler, die glauben eher, dass wir unter 8.000 Punkten auch landen können, so bei 7.500. Irgendwann wird es eine Bodenbildung geben. Und im besten Fall gibt es die Bodenbildung dann, wenn die Zahlen der Infektionen nicht mehr steigen. Das ist aber ja offensichtlich jetzt in naher Zukunft nicht zu erwarten. Das heißt, Turbulenzen werden sicher weitergehen. Aber was glaube ich, viel wichtiger ist zu verstehen. Es handelt sich ja hier nicht um eine Finanzkrise. Die Börsen sind ein Ausdruck dessen, aber was wir hier haben, ist ein riesen externer Schock, der auf die ganze Gesellschaft einwirkt und der vor allen Dingen die Wirtschaft trifft, und zwar in allen Bereichen. Und da werden wir es mit Summen zu tun kriegen, die wir bislang in keiner Krise gesehen haben. Es gibt zwei unterschiedliche Krisen, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Das war einmal der 11. September. Das war auch so ein Schock, der aus dem Nichts kam. Der dauerte ein paar Jahre an, bis sich das Niveau wieder einigermaßen erholte. Das war dann in der Finanzkrise auch so. Es war auch wieder ein paar Jahre, aber es war eine andere Art von Krise. Herr Laschet hat es vorher gesagt, eine Finanzkrise auf einen bestimmten Sektor beschränkt. Jetzt haben wir es mit einem ganz anderen Ereignis zu tun. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig und richtig gewesen, dass wir den Bundesfinanzminister und den Bundeswirtschaftsminister gesehen haben mit einer sehr klaren Aussage, weil am Ende kann jetzt nur ein einziger helfen, und das ist der Staat.
Mit wie viel? Also Sie haben ja gesagt, wir werden Summen sehen, die wir gar nicht uns vorstellen können. Haben Sie eine Idee von dieser Art von Summe?
Also jetzt stehen ja in Rede, dass die staatliche Bank, die KfW, die Förderbank, 500 Milliarden Euro Kredite erstmal auszahlen soll über die Banken. Ich glaube nicht, dass die Summe reichen wird. Ich glaube, dass vor allen Dingen wir aufpassen müssen, dass wir hier nicht in den Konstruktionsfehler reingehen. Dass die Politik sagt, alles, was wir haben, legen wir auf den Tisch, war richtig. Wir haben aber auch gesehen,
die Bazooka,
aber wir müssen aufpassen, dass die Bazooka keine Ladehemmung hat. Da neigen wir ein bisschen dazu. Das haben wir in der Finanzkrise 2008 gesehen. Jetzt zu sagen, 80% der Haftung, das macht der Staat über die KfW, und 20% bleiben bei den Banken. 20% von 500 Milliarden sind 75 Milliarden Euro. Das werden unsere Banken nicht aushalten. Deshalb müsste der Staat meines Erachtens sagen, wir, so wie die Ansage war, wir gehen in die Haftung, weil der Staat heißt, hat das Geld. Der Staat kann das bezahlen. Jetzt kommt uns nämlich eine Sache zugute, über die in der Vergangenheit dramatisch debattiert wurde, die schwarze Null. Dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, dass wir Schulden abgebaut haben, dass wir uns günstig verschulden können, kommt uns in dieser Situation zugute. Und wenn Sie gestatten, ein Punkt ist ganz wichtig, wenn man über den großen Teich drüber schaut. Donald Trump hat in vielen Punkten, auf vielen politischen Feldern nicht immer geglänzt. An dieser Stelle muss man sagen, was die Vereinigten Staaten machen, ähnlich wie 2008, ist, ein Riesentablett aufzulegen, Helikoptergeld zu sagen, 1,2 Billionen Euro, der Staat springt ein.
Was das heißt denn, auch was heißt denn Helikoptergeld? Das heißt also, im Prinzip jeder kriegt einen Scheck,
ja,
jeder Bürger.
Jeder kriegt einen Scheck, das machen sie in den Vereinigten Staaten, das ist ein umstrittenes Instrument, das ist die Ultima Ratio, die letzte Möglichkeit, wenn viele andere Dinge ausgeschöpft sind. Das sehen wir, die Notenbanken sind mit vielen Dingen am Ende ihrer geldpolitischen Maßnahmen angekommen. Aber nochmal, Geldpolitik kann Liquidität, also Geld in den Markt bringen. Der Staat hat ganz andere Instrumente, und jetzt ist die Stunde der Fiskalpolitik des Staates.
Ich will nur noch das Bild ergänzen. Also die kleineren, die mittleren Unternehmen, aber auch die Selbstständigen, die Geld in die Tasche. Staatliche Beteiligung bei zum Beispiel der Lufthansa oder bei den Autobauern, die so wichtig sind,
ja,
für uns.
Ist auch das, was Sie meinen? Auch das wird am Ende eine Option sein, die wir, glaube ich, sehr ernsthaft in Betracht ziehen müssen, dass am Ende Unternehmen verstaatlicht werden.
Für wie lange?
Das wird man sehen. Aber jetzt geht es nur um eine einzige Sache. Wir müssen achten, dass in dieser Gesellschaft die Wirtschaft nicht vollkommen unter die Wasseroberfläche gedrückt wird. Und ich glaube, diese Gefahr sieht ja die Politik, das sehen wir in der Gesellschaft. Wir sehen an allen Ecken und Enden, mit was für einer Situation wir zu tun haben. Und am Ende kann es nur um eines gehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Diejenigen Berufsgruppen, die Sie gerade angesprochen haben, die hier schon in Rede standen, die müssen sehr, sehr schnell jetzt Liquidität, also Geld in die Hand bekommen.
Da geht's keine Kredite, weil das nützt ja gar nicht.
Kredite nützt nichts, sondern Geld. Da ist aber zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt für Selbstständige, die Vorsteuerleistungen des Staates, das muss man im Prinzip über die Finanzämter machen, dass die flüssig bleiben. Okay. Darauf kommt es an. Und da, glaube ich, zählt jeder Tag.
Aber um es nochmal zu verdeutlichen, es gab heute einen Beitrag über einen Caterer, das heißt einer, der alle Aufträge sind storniert worden, dem jetzt quasi unproblematisch Geld in die Tasche geben, damit sein Betrieb überlebt über diese Zeit. Das halten Sie für realistisch?
und für notwendig angebracht. Es muss, und vor allen Dingen muss es eins gehen, es muss schnell gehen. Wir müssen viele Dinge, die bislang oft auch so ein bisschen ideologisch in Deutschland debattiert werden, über Bord werfen, weil jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, die erfordert ein sehr, sehr schnelles und ein Handeln, das, glaube ich, über das weit hinausgeht, was wir bislang auch an Geldsummen gesehen haben.
Börsenmenschen sind ja des Sozialismus eigentlich eher unverdächtig, Herr Laschet. Die Bayern machen das. Also die Bayern haben jetzt mit ihrer Landesregierung, Staatsregierung gesagt, es gibt also Soforthilfe zwischen 5.000 und 30.000 Euro. Man kann sich online anmelden, dann hat man das Geld am Freitag auf dem Konto. Machen Sie das auch in Nordrhein-Westfalen?
Also als erstes will ich da mal an das anknüpfen und sagen, ich teile das alles, was beschrieben wurde. So ist auch eine ganz neue Zeit, dass die Börse und Wirtschaft sagt, wir brauchen einen starken Staat.
Freuen Sie sich nicht zu lang.
Nein, ja, aber Entschuldigung, es war ja lange eine Philosophie, eigentlich ist der Staat völlig überflüssig, wir sind die Größten, wir können alles. Mhm. Wenn Krise ist, wird staatliches Handeln von allen erwartet, sowohl im Gesundheitsbereich, jetzt auch bei der Wirtschaft.
Jetzt muss er nur noch liefern können.
Und das ist ja die erforderlich große Frage. Und das wird er. Der Bund hat bereits seine Pakete vorgelegt, eine 500 Millionen Euro, Bundeswirtschaftsminister, Finanzminister, Bürgschaften, Steuerstundungen, Vorauszahlungen anders organisieren. Das hilft den Unternehmen schon sehr, weil das bei der Liquidität hilft.
Helikoptergeld.
Und, ja, Helikoptergeld.
Jeder kriegt Geld in die Tasche, damit Mieten übernehmen für kleine Betriebe, die nicht mehr die Miete zahlen können.
Nicht jeder Mensch muss jetzt Geld in die Hand bekommen, nach meiner Einschätzung. Aber die Unternehmen und die Beschriebenen und die Selbstständigen und die kleinen Selbstständigen, die müssen sich über diese Phase retten.
So, dann machen wir jetzt mal ein Beispiel.
Ihre Frage war, machen wir das auch?
Ja, genau.
Ja, morgen sitzen wir dann mit der Wirtschaft zusammen und dann wird es auch einen großen Rettungsschirm in Nordrhein-Westfalen geben.
Also ein kleines Café in der Kölner Innenstadt, das schließen muss oder eben dann, und das dann die Miete nicht mehr zahlen kann, und zwar schon bald, kriegt Geld vom Staat und zwar unkompliziert.
Es muss so unkompliziert sein, dass in wenigen Tagen der Antrag bearbeitet ist. So ist es bisher geplant. Und dann, ob es das Geld in bar kriegt, ob man das als Darlehen macht, ob man es als Darlehen macht, mit welcher Sicherung, Sie haben 80% gesagt, das ist jetzt das Detail. Es muss jedenfalls alle Hilfe kriegen, damit es nicht insolvent ist oder die Miete nicht mehr bezahlen kann oder was immer das konkrete Problem ist. Okay. Und je kleiner das Unternehmen, je größer ist die Aufgabe. Denn die Großen werden schon ihre Wege finden, die Kleinen haben nicht viel Auswahl.
Und das sind viele, das heißt, sie brauchen eine Bürokratie, die wirklich auf Zack ist, um das dann alles zu bearbeiten und die hoffentlich dann auch gesund bleibt. Herr Günne, was ist denn die Einschätzung, wie lange, Sie haben ja gesagt, wir haben die schwarze Null, Nullzinspolitik, das heißt, die Kassen sind voll, wie lange können die öffentlichen Kassen Geld in dieser Art und Weise ausgeben?
Also ich glaube, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die in so einer Größenordnung von 3 Monaten vonstatten geht.
3 Monate?
Ja. Und am Ende des Tages muss man sagen, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Deutschland hat die Finanzkraft, das zu stemmen. Mhm. Wichtig ist, dass wir nicht den Fehler machen, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu schauen, wir bauen etwas auf, wir setzen etwas hin und dann arbeiten wir nach. In dieser Situation ist Nacharbeiten keine gute Idee. Die Leute müssen flüssig bleiben. Das geht am besten über die wirklich, wenn sie schnell kommen, schnelle Hilfen. Und was ich vorher sagte mit dem Helikoptergeld, ich schließe das nicht aus, dass wir im Verlaufe dieser Krise in eine Situation kommen können, je länger sie dauert, wo das ein Mittel ist. Man nennt das oft die Verzweiflungstat der Notenbanken, weil am Ende nichts mehr da ist. Aber es ist zumindest ein Instrument, mit dem man sich mal auseinandersetzen muss. In den Vereinigten Staaten von Amerika machen sie das gerade, weil es nur um eine einzige Sache geht, die Leute flüssig zu halten.
Und dass man dann Geld drucken muss und dass man am Ende vielleicht die Inflations... Aber das müssen wir heute nicht beantworten?
Nein.
Das sind die Probleme, die sich übermorgen stellen.
Genau.
Herr Laschet, trotzdem noch mal die Dauer. Also 3 Monate ist eine lange Zeit. Wie viel Angst macht Ihnen die Situation eigentlich persönlich?
Sie ist ernst. Also sie ist medizinisch ernst und sie ist auch wirtschaftlich ernst. Und darüber denken, glaube ich, noch nicht so viele nach.
die es betrifft?
Das schon. Ist ja die Wirtschaft, das klingt ja abstrakt, als wären das ein paar reiche Leute. Ja,
das sind wir alle.
Die Wirtschaft sind am Ende Millionen Menschen, die ihre Arbeit da haben. Mhm. Die haben jetzt einen Schutz des Staates über das Kurzarbeitergeld. Das ist ein gutes deutsches Instrument. Arbeitgeber und Gewerkschaften arbeiten noch eng zusammen, ist auch eine deutsche Stärke. Aber trotzdem, wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht und weg ist, wird es so schnell nicht wiederkommen. Und deshalb, wenn man den Wohlstand und mit dem Wohlstand verbunden auch den Zusammenhalt des Landes, ich habe das oft gesagt, unsere Gesellschaft ist so aggressiv im Moment, mit 2,3 Millionen Arbeitslosen und viel Wohlstand, gibt es eine Aggressivität, rechtsradikale Mordtaten und. Was ist eigentlich bei uns los, wenn wir mal 5 oder 6 Millionen Arbeitslose haben? Deshalb ist die Aufgabe, sich darum zu kümmern, alles zu tun, damit man nicht da hineinrutscht, mindestens so wichtig wie alles das, was wir medizinisch tun. Muss man beide Säulen im Blick haben.
Die Mediziner haben ja auch ein Problem. Die Krankenhäuser sagen ja schon, es muss einen Schutzschirm geben für die Krankenhäuser. Es gibt eben Organisationen, die zum Beispiel Behindertenarbeit organisieren, die auch in die roten Zahlen oder eben in die Verzweiflung rutschen. Also das muss alles zusammengedacht werden und das Gesundheitssystem muss auch finanziert werden.
Ja, wenn die Krankenhäuser sagen, wir stellen jetzt nötige Operationen zurück und halten Betten frei, kostet das Geld. Hat das eine Auswirkung auf ein Krankenhaus? Also wir werden so viele Bereiche erleben, die fast das gesamte Leben umfassen, sodass die Worte von dem, ja, wenn die Kanzlerin sagt, seit 45 die größte Krise, muss man auch die größten Instrumente in der Krise haben.
Wir haben vieles verstanden, Herr Görne.
Aber das ist, finde ich, das gehört zusammen. Natürlich ist jetzt in dieser Situation klar, das sehen wir medizinisch, das Gesundheitssystem braucht alle Unterstützung finanziell, die dieses Land aufbieten kann. Die Wirtschaft, und das sind wir alle eben auch, und alles andere muss dann irgendwann abgearbeitet werden. Aber die entscheidende Sache ist doch, in diesem Land ist so viel an Substanz auch finanziell da, wenn wir es schlau machen, dass es gehen wird. Wir werden finanziell aus dieser Krise rauskommen.
Wenn es nicht so verbrannt wäre, würde man sagen, wir schaffen das. Ich würde trotzdem noch gerne vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht, ob es das geben kann, Frau Janssen, ein Impfstoff. China forscht schon, das RKI, Robert-Koch-Institut, sagt im Frühjahr 2021. Ist das gut oder schlecht als Prognose? Kann es schneller gehen?
Ja, also Impfstoffe sind ja vorher schon für andere Coronaviren auch in der Pipeline gewesen oder die Entwicklung dazu. Es gibt Vorarbeiten, es gibt auch schon Einrichtungen wie CureVac zum Beispiel. Das hört man jetzt, die viel Geld bekommen haben von der Bundesregierung aus dem BMG, um das jetzt wirklich schnell voranzutreiben. Dennoch muss das an Menschen geprüft werden, denn Impfstoffe können Nebenwirkungen haben. Das muss man machen aus Patientensicherheitsgründen heraus.
Wann kriegen wir es?
Ich denke, dass das nächstes Jahr sein wird erst. Das ist aber trotzdem wichtig, weil wir haben das ja schon vom RKI auch gehört, dass die Welle auch länger dauern wird, bis wir diese 70% Durchinfektion haben. Das wird nicht in einem halben Jahr gehen, das wird über mehrere Jahre gehen. Und insofern ist es wichtig, dass wir jetzt trotzdem da auch Geld reinstecken, auch vom BMBF, also auch aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das wird auch getan über CEPI zum Beispiel, eine Impfplattform. Dass es da möglichst schnell vorangeht und dass wir das dann auch im Frühjahr zur Verfügung haben, wird immer noch helfen. Das wird uns akut in der Situation jetzt noch nicht helfen, aber das wird kommen.
Ich bin sicher, das war nicht die letzte Runde zu diesem Thema. Jeden Tag tauchen neue Fragen auf. Ich wünsche Ihnen, Herr Laschet, eine gute Hand bei dem, was Sie machen müssen. Herr Görne, Sie bitte gucken auf die Wirtschaft, dass alles gut geht. Und Ihnen wünschen wir noch stärker eine gute Hand bei der medizinischen Aufgabe, die vor uns liegt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich würde Sie gerne noch ganz kurz mit einer Botschaft hier konfrontieren, die das Netz überfallen hat. Das sind die Leute, die wirklich an der Front stehen. Ärzte, Pfleger, die sagen, wir sind da, aber sie haben eine Bitte an Sie. Und deshalb wollen wir das, was vielfach im Netz jetzt auch zu sehen ist, auch an Sie gerne weitergeben. Wir bleiben für euch da. Bitte bleibt ihr für uns zu Hause. Das ist ein Punkt, den wir noch machen wollten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier folgt das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Einen schönen Abend heute. Auf Wiedersehen.